Dass wir heute Morgen wieder aus dem herrlichen Evangelium, Lukas-Evangelium, weiterlesen dürfen, hören dürfen, wo der Herr uns immer wieder aufzeigt, was sein Wille ist. Sein Wille ist, dass Menschen zum ewigen Leben gelangen dürfen, dass Menschen, die in allen möglichen Verlorenheiten sind, ihn erkennen dürfen und annehmen dürfen, das Heil, das er einem jeden Menschen anbietet. Das ist ja der zentrale Vers im Lukas-Evangelium, dass der Herr gekommen ist, das Verlorene zu suchen und zu retten. Wie wir gehört haben von Eddie, das Gericht, der Zorn Gottes über diese Welt, ist eine unumstößliche Realität. Aber ebenso unumstößlich ist die andere Realität. Er möchte, dass die Menschen errettet werden vor diesem Gericht. Und das ist einer der Hauptschwerpunkte im Lukas-Evangelium, wo der Herr auch so klare Anweisungen gibt, wie wir als seine Jünger, die er herausgerettet hat aus der Finsternis, wie wir leben dürfen, leben sollen. Ich bin dankbar, dass ich wieder gut zurück sein darf. Ich war ja in Frankfurt die letzten 2 oder 3 Tage. Und ja, es ist mir so deutlich geworden, wie unser Herr wirklich sorgt für uns. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich bin in einer intensiven Zeit, auch zeitlich herausgefordert, beruflich, von der Gemeinde her. Und es waren so viele Termine und diese intensive Zeit dort, dieser Kongress, der sehr intensiv war, wie soll das gehen, auch im Hinblick auf die Predigt am Sonntag. Und ich habe ein spezielles Sparbillett bekommen, als ich das Ticket kaufte, ein paar wenige Franken mehr, und ich konnte erste Klasse fahren, fast zum gleichen Preis, und habe einen Vierertisch gehabt, konnte mich ausbreiten und arbeiten. Das habe ich noch nie erlebt, so eine angenehme Zugfahrt von Frankfurt bis nach Zürich ohne Umsteigen. Einfach Kleinigkeiten, wo der Herr beweist. Er weiß, was wir brauchen. Er sorgt wirklich für uns, wie er das ja auch den Jüngern sagt, dort im Kapitel 12. Ich möchte noch beten zum Beginn. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein lebendiger Herr bist, dass dein Name Retter heißt auf Deutsch und dass du der Gott selber bist, der Sohn Gottes, gekommen auf diese Welt, um das Verlorene zu suchen. Das, was so schrecklich in der Finsternis sitzt, wie wir es überall um uns herum beobachten können. Die Menschen sind tief verstrickt in Sünde, in Gebundenheiten. Sie hängen sich selber Ketten um das auszudrücken, ihre Bindung an die Welt der Finsternis, der Dämonen und des Teufels her. Und du bist gekommen, um zu erlösen, zu rufen, herauszuholen aus dieser schrecklichen Verlorenheit. Und so bitten wir dich, Herr, offenbare du dich auch heute durch dein Wort. Herr, es gibt nichts, was so wertvoll ist wie dein Wort. Eine Seite daraus enthält mehr Weisheit als die gesamte Bibliothek dieser Welt. Wir danken dir, Herr, für dein kostbares Wort, für dein Reden, für dich selber, dass wir dich haben zu dürfen, Herr. Du allein bist unsere Freude. Du bist unsere Ausrichtung. Du bist unsere Sehnsucht. Das, wonach wir uns sehnen. Du bist unser guter Hirte, unser Herr und Heiland. Wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen. Herr, dass du uns rufst in deine Nähe, näher zu dir. Oh, und dass du auch rufst, wer dich noch nicht kennt, Herr, dass wir alle unsere Herzen dir öffnen und dich empfangen als den, der du bist, der Gesandte Gottes, und dass wir ja einfach dir begegnen dürfen heute. Amen. Wir schlagen Lukas 12 auf. Es ist tatsächlich ein sehr intensives Kapitel, das haben wir gemerkt. Das ist jetzt der 11. Teil in unserer fortlaufenden Predigt zu diesem zum Lukas-Evangelium. Und ja, es enthält so viel. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Es ist auch immer wieder wichtig, den ganzen Bogen zu sehen. Es ist auch wichtig zu realisieren, wo wir stehen, dass der Herr umgeben ist, dort, wo er spricht, von Tausenden von Leuten. Wir lesen dort am Anfang vom Kapitel 12, dass Tausende herkamen und sie schubsten und schoben sich, weil fast kein Raum war. Sie wollten ihn, den Herrn, hören. Und er hat zu Beginn zu der ganzen Volksmenge gesprochen. Und dann hat er sich bewusst nur noch den Jüngern zugewandt, wissend, dass die Leute darum herum zuhören und es auch mitbekommen. Wir wissen, dass im Kapitel 11 vorher dieser ganz entscheidende Wendepunkt war. Der Herr Jesus hat seinen Dienst schon eine gewisse Zeit ausgeführt, hat gepredigt, Kranke geheilt, hat das Reich Gottes verkündet. Und dort im Kapitel 11 kam ihm zum ersten Mal eine geballte Ladung Widerstand entgegen. Und es kam zu wie zu einem Bruch, ein Wendepunkt, wo der größte Teil des Volkes bewusst und direkt ihn, den Messias, ihren Messias, abgelehnt hat. Abgelehnt hat. Und das war ein ganz entscheidender Wendepunkt. Und es ist ihm so viel Widerstand, Rebellion, Hass entgegengetreten. Und in dieser Situation stehen all die vielen Leute um ihn herum, jetzt im Kapitel 12, und hören zu. Die einen mit Widerstand, Rebellion im Herzen. Sie wollen ihn nur herausfordern. Komm, zeig noch ein paar schöne himmlische Wunder und so weiter. Und einige wenige, die erkannten, das ist der Messias. Es ist der verheißene, im Alten Testament verheißene Erretter. Wir wollen auf ihn hören. Und dann haben wir gesehen im Kapitel 12, dort ab Vers 22, wo er dann gezielt zu den Jüngern gesprochen hat, vor den Ohren des ganzen Volkes. Und das geht eigentlich bis Vers 53, die letzten paar Verse von Kapitel 12 ab Vers 54 werden wir sehen, spricht er ganz bewusst dann wieder zu der ganzen Volksmenge. Und wir haben gesehen, wie er diese tröstenden Worte an seine Jünger richtete, dort ab Vers 22. Und ihnen zu verstehen gibt, wie überaus wertgeachtet sie waren in den Augen des himmlischen Vaters. Diejenigen, die den Herrn annahmen, die ihm nachfolgen wollten, und dass es für sie überhaupt keinen Grund gab, sich um irgendetwas des äußeren Lebens zu sorgen. Wir haben gesehen, diese verschiedenen griechischen Wörter für Leben und wie er hier vor allem das Bios-Leben, also das körperliche, irdische Leben meint. Darum sagt er dort im Vers 22: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Sorgt euch nicht darum. Und Vers 28 dann. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, nämlich so überaus wunderschön, wie viel mehr wird er euch das tun, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch um nichts. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird für euch sorgen. Und dann Vers 29 und 30 sagt er ihnen, dass es bei ihnen ganz anders sein soll als denn bei den Heiden, bei den Menschen, die sich nicht um Gott kümmern. Ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Es soll also bei den Jüngern ganz anders sein als bei den Heiden, deren Leben daraus besteht, das ist heute genauso, sich um die Äußerlichkeiten zu kümmern, sich im weitesten Sinn um sich selber zu kümmern, um ihr Ego sich zu kümmern. Diese Verse 29 und 30, sie sind vorbereitende Worte. Es wird sozusagen das Fundament zur Jüngerschaft gelegt. Diese zentral wichtigen Lektionen, die nachher kommen werden, was ist denn Jüngerschaft, was ist denn Nachfolge? Das Fundament davon ist dieser Abschnitt. Sorgt euch um nichts auf dieser Welt. Was ihr essen, trinken, über eure Karriere, über euren Ruf, über euer Ego und so weiter. Denn genau das macht der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch will sich so viel wie möglich vom ganzen Kuchen abschneiden. Er hat ein Ziel, ein möglichst großes Stück von diesem Kuchen, den dieses Weltsystem anbietet, für sich abzuschneiden. Sich sein Königreich zu bauen. Wir haben das Beispiel gehört von Eddie. Ein Mann, ja, ich habe alles erreicht. Jetzt habe ich Geld, muss nicht mehr arbeiten. Kann nur noch das Leben genießen. Das ist mein Königreich. Im gleichen Kapitel sagt der Herr Jesus zu genau so einem Mann. Er beschreibt ja genau so eine Situation. Du Narr, du Narr. Heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Und andere werden deinen Reichtum genießen. Du Narr. Bei uns, den Gläubigen, den Kindern Gottes, soll es nicht so sein. Denn uns, sagt der Herr Jesus hier im Vers 32, uns will Gott sein Reich geben. Sein Reich geben. Wow, wer kann das fassen von uns? Wir haben noch keine Ahnung, was das bedeuten wird. Wenn Gott uns sein Reich gibt, teilhaben lässt an seinem Reich. Aber es gibt Voraussetzungen dazu. Und über die predigt er ja so intensiv zu den Jüngern. Wir müssen unsere irdischen Wünsche und Ansprüche aufgeben. Wir können nicht unser eigenes Reich, das unseres Egos, bauen und gleichzeitig von Gott uns sein Reich geben lassen. Das geht nicht zusammen. Der Herr sagt, verkauft eure Habe. Macht euch einen Schatz im Himmel, der nicht vergeht, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Wir sollen all das, was den Menschen so wichtig ist auf dieser Erde, eintauschen, verwandeln lassen in himmlischen Reichtum. Das ist tatsächlich eine schwerwiegende Predigt, die der Herr hier gehalten hat. Über die Jüngerschaft. Über das Fundament, dass wir überhaupt Jünger Jesus sein können und ihm nachfolgen können. Es ist nicht für jedermann. Das merkt man sofort. Und der Herr wirbt auch nicht für sich, sondern er ganz nüchtern sagt er die Bedingungen der Nachfolge. Er sagt aber auch die Konsequenzen von den Menschen, die ihn verwerfen. Wie wissen wir, nach was wir uns wirklich sehnen? Denn das sagt er ja im Vers 31. Trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes. Wir haben gesehen, das bedeutet nach dem Willen Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Nämlich das Äußere, das Essen, das Überleben, das Wohnen, Beruf, Einkommen. Dafür wird Gott sorgen, sagt er hier, wenn wir in erster Priorität nach seinem Willen trachten und seinen Willen tun wollen. Er wird uns nicht hängen lassen. Er wird für alles sorgen. Wie kann ich jetzt mich selber prüfen und erkennen, trachte ich wirklich nach dem Reich Gottes, nach dem Willen Gottes? Es ist ziemlich einfach, das zu überprüfen, indem wir uns vergegenwärtigen, mit was beschäftigen wir uns denn wirklich am meisten in unseren Gedanken? In unseren Gedanken. Oder die Bibel spricht in unserem Herzen. Alle Gedanken kommen aus dem Herzen. Mit was ist unser Alltag gefüllt? Mit was ist unser Denken gefüllt? Um was drehen wir uns in unserem Denken? Und das wird zeigen, was unsere erste Priorität ist in unserem Leben. Und dann haben wir ja schon einige Male jetzt uns ab Vers 35 dort beschäftigt. Es muss uns einfach bewusst werden, dass, was wir jetzt gesagt haben, die Grundlage dazu ist, was ab Vers 35 kommt. Wo der Herr diesen wichtigsten Punkt überhaupt im Leben des Gläubigen anspricht. Wo er über diesen Auftrag an seine Jünger redet, ein Auftrag, in welchem alle anderen Gebote und Aufträge sozusagen mit enthalten sind. Und dieser Auftrag, den er den Jüngern dort gibt, so intensiv ist, sich vorzubereiten, sich zuzubereiten, sich bereit zu machen auf die Begegnung mit ihm, mit dem Herrn Jesus. Sich vorzubereiten auf das Kommen des Herrn. Und damit nach seinem Reich zu trachten. Nach dem zu trachten, was droben ist, wie wir in Kolosser 3 lesen. Prüfen und erkennen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist und diesen Willen tun, sich verwandeln oder umgestalten lassen in das Wesen des Herrn Jesus. Das ist alles drin enthalten, wenn er sagt, seid menschengleich, die ihren Herrn erwartet, seid bereit, bereitet euch vor. Und wir sind in diesem Abschnitt der Tatsache begegnet, dass ganz besonders hier die Verantwortlichen der Gemeinde herausgefordert sind. Der Herr Jesus nennt sie die Haushalter in seinem Haus. Er ist der Hausherr der Gemeinde. Die Gemeinde gehört ihm, nicht keinem Menschen. Aber er hat Haushalter eingesetzt, Leiter eingesetzt. Und doch geht die ganze Belehrung ab Vers 35 an alle Mitarbeiter oder Mitknechte, wie wir das in Parallelevangelien lesen. Wir haben diese ernsthafte Belehrung besprochen über die Treue des Haushalters in seinem Dienst. Und dass der Herr ihn über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt. Das ist sozusagen der zentrale Auftrag auch der Leiter in der Gemeinde. Und wie schrecklich es ist, wenn Leiter oder Haushalter untreu sind. Und wir haben gesehen, was der Grund ist, warum sie plötzlich untreu werden. Sie sprechen in ihrem Herzen, der Herr kommt ja gar nicht zurück. Er kommt nicht. Und sie beginnen, steht hier im Vers 45, die Knechte und Mägde zu schlagen, steht hier, zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, in Saus und Braus zu leben. Er kommt ja gar nicht. Und wir haben gelesen, was der Herr mit ihnen tun wird. Mit solchen Knechten. Er wird sie scharf richten. Wir fahren jetzt, bis da kamen wir zum letzten Mal, wir fahren jetzt weiter im Vers 47 und 48. Und ich verstehe diese Verse so, dass sie zwar auch wieder sehr direkt an die Leiter gehen, aber durchaus an alle Gläubigen gerichtet sind. Ich lese Lukas 12, Vers 47 und 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte, und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Hier wird ein Grundsatz ausgedrückt, der eigentlich für alle Menschen gilt. Nicht nur die Belohnung wird sehr unterschiedlich sein, auch die Bestrafung. Andererseits ist auch die Aussage des Herrn hier nicht ganz einfach zu verstehen. Das merkt man, wenn man verschiedene Kommentare dazu liest, von verschiedenen Auslegern. Wir haben ja gesehen in Vers 45 und 46, da hat dieser böse Knecht nicht nur den Willen Gottes nicht getan. Er hat ganz aktiv sehr Böses getan. Und er wird ein schlimmes Gericht auf sich ziehen. Und der Knecht, der hier in Vers 47 beschrieben ist, von ihm wird gesagt, dass er sich nicht vorbereitet habe. Das, was der Herr vorher so intensiv geboten hat, den Jüngern. Macht euch bereit. Seid bereit, wenn der Herr zurückkommt. Bereitet euch zu. Erwartet euren Herrn. Genau das hat dieser Knecht nicht getan. Er hielt sich nicht bereit für den Herrn. Und damit hat er auch den Willen Gottes nicht getan. Obwohl er genau wusste, was der Wille Gottes eigentlich wäre. Er hat es genau gewusst, dass er sich bereithalten sollte für den Herrn. Und er wird viele Schläge erhalten, steht hier. Was bedeutet das für ein Kind Gottes? Das ist nicht ganz einfach. Was bedeutet das für ein Kind Gottes? Für einen untreuen, ungehorsamen Knecht des Herrn. Und ich verstehe das nicht nur über die Haushalter, sondern auch über alle Gläubigen. Ich denke, es wird angedeutet in der anderen bekannten Stelle, 2. Korinther 5, 10, über den Richterstuhl Christi, wo Paulus sagt, denn wir müssen alle, er meint die gläubigen Christen, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder das empfängt, was er durch den Leib, oder das heißt in diesem Leben, gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Er wird das empfangen, was er durch den Leib gewirkt hat. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass diese zwei Stellen eine sehr enge Beziehung haben. Und dann eine weitere Frage in Vers 48a. Wer ihn aber nicht kannte, also den Willen Gottes, und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden. Wer ist gemeint mit diesem Wer? Beachten wir, dass hier nicht mehr von Knecht gesprochen wird, sondern ganz allgemein. Und da finden wir jetzt je nach Ausleger verschiedene Interpretationen, dass man sagt, es sind gläubige Menschen gemeint. Gläubige in speziellen Umständen, in benachteiligten Umständen. Sie haben nicht die gleiche Gelegenheit, die gleichen Möglichkeiten gehabt, den Willen Gottes zu erkennen, zu wissen wie andere. Vielleicht auch mental durch ein schwieriges Verstehen können. Es ist durchaus möglich, dass auch das gemeint. Sie haben nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt, wie wer zum Beispiel, wie wir. Wie wir, die wir das Wort Gottes hören, regelmäßig lesen, uns dem Wort Gottes aussetzen. Wir gehören nicht zu denen, die den Willen Gottes nicht gekannt haben werden einmal. Ganz sicher nicht. Und dann gibt es Ausleger, die sagen, es sind Ungläubige gemeint, die unterschiedliche Grade der Bestrafung erleiden werden. Ich bin der Meinung, dass beides gemeint ist. Dafür spricht auch dieses grundlegende Prinzip, das dann im zweiten Teil des Verses gesagt wird, dem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist ein grundlegendes Prinzip, das uns auch etwas zeigt, wie Gottes Gericht sein wird. Und er sagt das ja an verschiedenen Stellen. Die Menschen werden gemäß ihren Werken gerichtet. Es gibt ein Grundgericht. Hat ein Mensch geglaubt oder nicht geglaubt? Das ist das Grundlegendste, das zählen wird. Geglaubt oder nicht geglaubt? An den Herrn geglaubt, das Erlösungswerk Jesu Christi für sich in Anspruch genommen. Ist er dadurch zur Wiedergeburt gekommen und in die Nachfolge des Herrn getreten? Oder hat er das abgelehnt, nicht geglaubt? Das entscheidet über die Ewigkeit des Menschen, ob er sie in der Verdammnis verbringen wird oder beim Herrn. Und doch wird Gott alle Menschen richten, auch gemäß ihren Werken. Und daraus schließen auch viele Ausleger, dass es möglich ist, dass verschiedene Grade der Bestrafung auch in der Hölle sozusagen herrschen werden. Das Nichtwissen bedeutet eine Strafmilderung. Aber das Kennen des Willen Gottes, die Erkenntnis über den Herrn, ist auf der anderen Seite eine schwerwiegende Verantwortung. Zu wissen, alles genau zu wissen, ist eine schwerwiegende Verantwortung. Und es verstärkt das Gewicht der Sünde, Gottes Willen trotzdem nicht zu tun. Daraus sehen wir, das ist eine ernste Lektion, die der Herr hier den Jüngern gibt. Es verstärkt das Gewicht davon, wenn wir trotzdem seinen Willen nicht tun. Vielleicht nur kurz der Hinweis, die letzten Verse ab Vers 54 bis 59 sind eins zu eins eine Anwendung von dem, was der Herr soeben gesagt hat. Vielleicht können wir die lesen und dann werden wir die schon besprochen haben. Ich möchte nicht sehr eingehend darauf zu sprechen kommen, aber es passt so gut zu der Aussage, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und umgekehrt. Darum lesen wir doch kurz Verse 54 bis 59. Wir werden sie auch viel besser verstehen. Auch diese Verse bedeuten für viele eine Hürde. Was meint der Herr wirklich? Und zu beachten ist, dass er jetzt wieder bewusst zur Volksmenge spricht. Nicht zu den Jüngern, zu den all den Menschen um ihn herum, sagt er. Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht, vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und es geschieht auch so. Natürlich, Israel, von Westen her, vom Mittelmeer her, da steigen plötzlich Wolken auf, die haben eine hohe Feuchtigkeit, das wird Regen geben, wenn die Wolken von Westen her aufsteigen. Kann man gut sich als Prophet ausgeben. Kürzer wird es regnen, es wird so kommen. Und er sagt ihnen, genauso handhabt ihr es doch. Ihr seid stolz darauf, dass ihr wisst, was jetzt kommt. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß. Und es geschieht auch so. Logisch, wenn von der Wüste her vom Süden Wind aufkommt, die erste Portion ist vielleicht noch nicht so warm, aber dann kommt die Hitze mit Sicherheit. Und er sagt den Menschen, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Zeit Kairos, das jetzt unmittelbar vor euch liegende Umfeld, dass ihr das nicht beurteilen könnt. Ihr seid alle so studiert, da waren ja die Hohenpriester und die Schriftgelehrten dabei, die Pharisäer und die Sadduzäer, die nichts anderes taten, als sich mit dem Alten Testament beschäftigen, die Propheten lesen, über den angekündigten Messias lesen, was er tun wird, wie er sein wird. Und da steht er vor ihnen und tut all das, was angekündigt wurde. Und sie haben begonnen, ihn zu hassen in ihrem Herzen, weil er ihre Heuchelei, ihre Sünde aufgedeckt hat. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt, wo ich, der Messias, vor euch stehe und ihr wisst genau, dass es völlig übereinstimmt mit dem, was vorausgesagt wird. Und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Sonst entscheidet ihr immer so selbstbewusst. Wir wissen, was gut ist. Nach den Schriften entscheiden wir genau richtig. Warum jetzt nicht? Warum hasst ihr mich so sehr? Und dann sagt er ihnen diese, auf eine Art, dieses Gleichnis ab Vers 58. Denn wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, er beschreibt hier einen Gang an ein Gericht von zwei Personen, die sich vor Gericht streiten wollen. Wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen. Es wäre besser, wenn du dir überlegen könntest, wie du jetzt noch abhauen könntest, sagt der Herr damit. Damit er, dein Widersacher, dich nicht vor den Richter schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt, und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Da war also jemand in großer Schuld gegenüber seinem Gegner. Und sie gingen zusammen vor das Gericht. Und jetzt müssen wir wissen, was der Schlüssel zum Verständnis ist, wen der Herr meint. Und ich kann euch sagen, er spricht genau diese hohen, begabten Führer Israels an. Wenn er sagt, du, wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, du Israel, wo du so eingebildet bist über dein Wissen, über deinen Status, was du kannst, was du weißt. Und wer ist denn ihr Widersacher hier in dieser Situation? Sie haben ihn zum Widersacher gemacht. Der Herr Jesus selber ist gemeint. Der Messias. Mit dem Messias sind sie unterwegs zur Obrigkeit. Vor das Gericht. Vor den allerhöchsten Gott nämlich. Um sich zu rechtfertigen und ihn dort zu verwerfen. Und der Messias sagt ihnen, ihr tätet besser daran, euch jetzt noch, wo ihr noch auf dem Weg vor das Gericht seid, zu überlegen, wie kann ich loskommen von ihm, dass er nicht mit mir vor den allerhöchsten Gott geht, damit er nicht, dich nicht vor den Richter, nämlich vor Gott, schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt. Alles genau so passiert. Er könnte der Gerichtsdiener sein. Derjenige, der dann ausführt das Gericht, das Urteil. Es sind die Nationen. Gott hat es ihnen unzählige Male gesagt. Wenn sie nicht umkehren, wird er sie zerstreuen in alle Welt. Und sie werden nirgends zur Ruhe kommen. Versteht ihr? Wir haben heute wieder das Aufflammen wie selten zuvor des Antisemitismus. Es ist nichts anderes als erfüllte Prophetie vor unseren Augen. Und es wird gewaltig zunehmen. Bis zu dem Höhepunkt, den wir kennen aus den Propheten. In der Trübsalzeit, die schlimmste Zeit für Israel, bis ihr störrisches Herz sich demütigt vor ihrem Gott und sie nach ihm ausschreien werden und sich bekehren werden. Aber vorher, aus dem Gefängnis, in dem sie jetzt sind, werden sie nicht herauskommen. Bis sie den letzten Groschen bezahlt haben, bis sie ihr Herz völlig gedemütigt haben vor ihm Herrn. Eine wunderbare Auslegung von dem, was der Herr eben in Vers 48 gesagt hat. wem viel gegeben ist. Und Israel ist überaus viel gegeben. Paulus schreibt darüber im Römerbrief. Alle Verheißungen, das Wort Gottes ist ihnen direkt offenbart worden. Alle Segnungen, Verheißungen, die Väter, die Vorbilder, alles ist ihnen gegeben worden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Entsprechend wird auch das Gericht sein. Aber das Ende wird die Bekehrung Israels sein. Was für ein Gott, was für ein gnädiger, treuer Herr. Weil er hat gesagt, ich werde mein Volk nicht verlassen. Und er hält sich daran. Es soll uns zeigen, die Größe und die Treue unseres Gottes. Jetzt wollen wir noch die dazwischenliegenden Verse lesen. Vers 49 bis 53. Nein, ich möchte vorher noch einmal einfach einen Punkt oder kurz zusammenfassend vom ganzen Abschnitt bisher noch einmal ausdrücken. Weil es so vom Herrn so betont wird. Wir kämpfen ja darum, dass wir die Schrift richtig auslegen, auch in der richtigen Betonung. Und der Herr betont diese Tatsache des Bereitmachens so sehr, dass wir es ebenfalls gleich stark betonen wollen. Sich bereit machen für unseren Herrn, für unseren Bräutigam. Es bedeutet, sich nach oben auszurichten, nach dem Reich Gottes, nach dem Willen Gottes zu trachten und diesen Willen zu tun. Kolosser 3, 2, man könnte es nicht kürzer und besser zusammenfassen, sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Wenn wir das wirklich umsetzen, ihr Lieben, jeder von uns das umsetzt, dann haben wir das ganze Neue Testament erfüllt, die ganze Schrift erfüllt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Etwas bereiten, zubereiten oder sich bereithalten, bereit machen. Das griechische Wort dafür ist hetoimazo. Es wird etwa 30 Mal im Neuen Testament gebraucht und einfach das Wort bereit. Hetoimos kommt noch einmal 15 Mal vor. Es ist interessant, all diese Stellen nachzulesen, wo diese Wörter vorkommen. Bereit zu sein für den Herrn. Und wenn wir diese Stellen durchlesen, merken wir, es bedeutet jederzeit bereit sein, Gottes Willen zu tun. In jeder Situation. Sofort die Bereitschaft. Wir müssen uns ja oft entscheiden. Wir kommen vor irgendeine neue Situation und wissen genau, wir könnten jetzt unseren eigenen Willen tun oder fragen, was ist Gottes Wille? Und sich bereit machen heißt nicht anderes als das. In jeder Situation bereit sein wollen, Gottes Willen zu tun. Wir wollen im Lukas-Evangelium einige dieser Wörter, die vor allem hier so oft vorkommen, kurz aufschlagen, Kapitel 12, Vers 40, paar Verse weiter vorne, hetoimos, darum seid auch ihr bereit, seid bereit. Noch etwas weiter vorne, im Kapitel 12, Vers 20, wo er eben zu diesem Narren spricht, der sich Reichtum angehäuft hat und gesagt, du Seele, jetzt hast du alles, genieße jetzt dein Leben. Und er sagt ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Hetoimazo. Verstehen wir, was gemeint ist mit diesem Wort? Das, was der Reiche gemacht hat. Wie kann ich noch mehr, noch mehr, noch mehr Reichtum haben? Er hat sich sein Leben bereitet. Er hat sich sein Reich bereitet, vorbereitet, zubereitet. Hier natürlich im negativen Sinn gebraucht. Oder Kapitel 22 im Lukas-Evangelium. Kurz vor der Leidensgeschichte des Herrn, vor seinem Leiden und Sterben, als er die Jünger ausgesandt hat, um das letzte Mal mit ihnen zu feiern, das Passamahl zu feiern, hat er sie vorausgeschickt, Petrus und Johannes, um in einem bestimmten Haus im oberen Stock den Raum zu bereiten. Kapitel 22, 8. Er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und Vers 12. Und jener wird euch einen großen, mit Polster ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Und sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Was hat denn nun das zu tun mit unserem Text hier? Sehr viel. Wir wollen begreifen, was es heißt, wenn der Herr sagt: Seid bereit. Jederzeit könnte ich zurückkommen. Seid bereit. Und von diesem Knecht reden, der sich nicht bereit hielt. Stellen wir uns das vor, das können unsere lieben Frauen sich vielleicht besser vorstellen als wir. Da ist eine große Einladung. Ein spezielles Fest, ganz etwas Besonderes, vielleicht sogar eine Hochzeit. Und es kommen viele Gäste. Und eine Stunde vorher realisiert die Verantwortliche: Es ist nichts bereit. Nichts bereit. Das sind so Albträume, die Frauen wahrscheinlich haben können, oder? In der Nacht träumt man manchmal solche Dinge. Und wir Männer andere. Die Leute kommen, es ist noch nichts vorbereitet. Wisst ihr, der Herr möchte, und darum betone ich und darum spreche ich schon so lange darüber, der Herr möchte nicht, dass wir von so einem Albtraum ereilt werden. Versteht ihr? Dass so ein Albtraum Realität wird. Es ist so real. Und sie bereiteten das Passa. Und als der Herr mit dem Rest der Jünger ankam, war alles bereit. Das ist nichts anderes als eine Beschreibung des christlichen Lebens, des Lebens des Gläubigen. Bereiten. Bereiten. An der Arbeit sein. Vorbereiten. Den Willen Gottes tun. Wir haben die Zeit nicht, es gäbe noch viele andere herrliche Stellen mit dem Wort hetoimazo. Der Höhepunkt vom Ganzen, dann in Offenbarung 19, wo beschrieben wird, im Himmel, wie die Braut dem Bräutigam entgegenkommt. Und sie war bereitet. Zubereitet. Fertig zubereitet. Von Gottes Seite her ist alles für uns bereitgestellt. Er gibt uns gerne alles, was wir brauchen, um uns bereit zu machen. Haben wir das verinnerlicht? Dass Gott uns alles gegeben hat. Jeder von uns kann genau erfüllen, was der Herr hier sagt. Sei bereit. Bereite dich zu. Er hat alles gegeben, damit wir seinen Willen tun können. Was ist denn das Problem? Es gibt Bedingungen für uns. Es gibt Bedingungen, damit wir seine Segnungen, seine Gaben, seine Kraft empfangen können, mit denen wir uns bereit machen. Vers 31, 33. Trachtet in erster Linie, zuallererst nach Gottes Willen. Das ist eine Bedingung, um bereit zu sein. Vers 33. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte Zerstörungswerk treibt. Das ist eine Bedingung. Und der Herr fügt an, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Das ist eine Bedingung, die Kraft Gottes empfangen zu können, um bereit zu sein. Mein Anliegen ist so sehr, dass wir realisieren, es gibt keinen Automatismus. Und ich sage das absichtlich, weil wir so in einer Zeit leben, die immer mehr in diese Richtung drückt, auch theologisch, exegetisch, von der Auslegung her. Ich meine keinen Automatismus, dass wer gläubig wurde, wiedergeboren wurde, automatisch das Richtige tun wird, automatisch den Willen Gottes tun wird. Es ist ein schier unfassbares Dogma, auch in die bibeltreuen Kreise eingedrungen in den letzten Jahrzehnten. Und dieses Dogma, wenn man es etwas überspitzt formuliert, sagt, wer gläubig geworden ist, muss sich von sich aus um nichts mehr kümmern, um dem Herrn näher zu kommen, geistlich zu wachsen. Der Herr hat alles getan. Es ist alles Gnade. Und wer etwas anderes lehrt als das, der ist gesetzlich. Der hat die Größe des Erlösungswerkes nicht verstanden. Und er lehrt eine Werkselbstgerechtigkeit. Ich stehe gegen diese Strömung vor dem Angesicht Gottes. Für diejenigen, die zu Hause da einen beispielhaften Text dazu lesen wollen, 2. Petrus 1, 3 bis 11. Wir schlagen ihn vielleicht doch kurz auf. Wir könnten fast jede Seite des Neuen Testamentes dazu aufschlagen, um zu beweisen, dass es keinen solchen Automatismus gibt. Und eindrücklich zusammengefasst in diesem ersten Kapitel vom 2. Petrusbrief, wo so schön gezeigt wird, dass Gott alles bereitet hat, uns alles geben will, damit wir dieses Leben der Nachfolge, dieses Leben des Bereitseins führen können. Das wird beschrieben von Vers 3 bis 5, bis 4. Wo wir passiv Empfangende sind und ab Vers 5 dann aktiv Wandelnde. Weil es so herrlich ist, möchte ich es doch lesen, ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient oder nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, der Herr Jesus ist gemeint, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Es ist immer noch der erste Teil des Satzes. Da die Erklärung. Und jetzt kommt dann das so. Deshalb. Und dieser erste Teil der Erklärung sagt nichts anderes, als dass Gott uns alles gegeben hat, was wir nötig haben, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, um uns vorzubereiten, um bereit zu sein, um den Willen Gottes zu tun, um nach seinem Reich zu trachten, um nach dem zu trachten, was droben ist und nicht auf der Erde. Alles gegeben, vorhanden. Wir müssen nichts davon aus eigener Kraft tun, heißt das. Aber es gibt eine menschliche Seite. Und die wird jetzt ab Vers 5 beschrieben. Wir müssen das auch einsetzen. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben. Ah, es braucht Glauben. Ja, es braucht Glauben. Und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber standhaftes Ausharren. Ah, es braucht das doch. Ja, es wird ja so vielen Orten gesagt. Ausharren, festbleiben, dranbleiben. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, unvorbereitet oder unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und so weiter. Wenn diese Dinge aber fehlen, das könnt ihr zu Hause noch selber nachlesen. Mein Anliegen ist, dass wir den Herrn ernst nehmen. Dass wir die Schrift ernst nehmen. In aller Bescheidenheit, Zerbrochenheit über unser so oftes Versagen noch. Aber auch in aller Freude, dass wir seinen Willen kennen dürfen. Dass wir den Herrn Jesus kennen dürfen und haben dürfen. Dass wir eine enge Herzensbeziehung zu ihm haben dürfen. Stellt euch vor, dieser Herr, er ist mein Herr, er ist mein Hirte. Jede Sekunde in meinem Leben kann ich sofort mit ihm Kontakt aufnehmen. Und er spricht zu mir durch sein Wort. Er leitet mich. Er sorgt für mich. Mit Kleinigkeiten. Indem er mir ein Erstklass-Zugbillett gibt, wenn es nötig ist. Oder in großen Dingen. Indem er mir genau die richtige, geliebte Ehefrau gegeben hat. Riesengroßes Thema. Jeder Aspekt meines Lebens ist geprägt von seiner Sorge für mich. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Ich will nur eines. Mehr und mehr seinen Willen tun. Mehr und mehr seine Gedanken denken. Mehr und mehr sein oder werden wie er. Selbst das ist möglich. Gott hat uns teilhaftig werden lassen an der göttlichen Natur. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, dich beten wir an, dich allein wollen wir erheben und uns freuen an dir, uns freuen in dir, dass du unser Herr bist. dass du uns erlöst und errettet, erkauft hast durch sein Blut, durch dein Blut, und dass wir dein Eigentum sein dürfen. O Herr, wir danken dir für alle Gaben, die du gegeben hast, für die Kraft und die Segnungen, für den Geist Gottes, der in uns wohnt, damit wir auch dein Wort verstehen, damit wir auch so leben können, wie du möchtest, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Ich danke dir, Herr, dass wir alle Kraft haben, alles, was nötig ist, um an dir festzuhalten. Und das wollen wir tun, Herr. Gib du Gnade, dass wir wachsen können darin, dass wir dir näher und näher kommen. Herr, dass unser Leben ausgefüllt ist mit der Beziehung, mit einer Herzensbeziehung zu dir, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir danken dir, dass du jedes jetzt auch begleiten möchtest in die kommenden Tage. Herr, wir wissen nicht, keiner weiß, wie manche Stunde er noch zu leben hat, sie noch zu leben hat. Und Herr, gib du Gnade, dass jedes von uns bereitet ist, alles bereit hat, um dir zu begegnen, Herr. Wir danken dir, du treuer Herr. Amen.